ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Anne Brohilker. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie wurden bundesweit und darüber hinaus bekannt als ermittelnde Oberstaatsanwältin in der Cum-Ex-Steueraffäre. Jetzt hatten wir Sie zwischendurch immer mal wieder angefragt. Da gab es dann Absagen. Jetzt sind Sie gar nicht mehr im Staatsdienst tätig. Sind Sie deshalb jetzt hier und können offen reden?
Ja, genau. Also wenn man Beamtin ist und zum Beispiel bei einer Staatsanwaltschaft, dann hat diese Behörde in der Regel einen Pressesprecher und der spricht nach außen und eben nicht der einzelne Beamte. Und zudem sind Beamte natürlich auch an allerlei Pflichten gebunden. Ne? Nicht nur die Pflicht zur dienstlichen Verschwiegenheit, sondern auch zu Loyalitätspflichten. Und da kann man eben auch nicht offen reden.
Jetzt haben Sie darüber geschrieben, über Ihre Arbeit in Cum-Ex, Milliarden und Moral, mit viel Hintergrund. Das liest sich richtig spannend. Manche Stellen sind geschwärzt. Warum das?
Ja, das sind die Stellen, an denen es zwar eine Geschichte gibt, die ich aber nicht erzählen darf, weil ich eben noch an die dienstlichen Verschwiegenheitspflichten gebunden bin, obwohl ich aus dem Beamtenverhältnis ausgeschieden bin. Also die gelten auch noch darüber hinaus, quasi bis an mein Lebensende. Und ich wollte eben deutlich machen, dass es da eigentlich etwas zu erzählen gibt, was sicherlich auch interessant wäre und vielleicht auch im öffentlichen Interesse. Aber weil das eben nicht öffentlich bekannt ist, darf ich darüber auch nicht sprechen. Und deswegen habe ich diese Stellen geschwärzt.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen, aus einem sicheren Beamtenverhältnis sind Sie raus. Was war der Grund?
Ja, also ich war lange Staatsanwältin und auch in verschiedenen Kriminalitätsbereichen eingesetzt und ich habe eigentlich immer gemerkt, dass es im Bereich von Wirtschaftskriminalität am schwierigsten ist, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Also da ist der Staat besonders schwach aufgestellt an der Stelle und die Gegenseite ist eben besonders finanzstark und leistet deswegen enorme Gegenwehr. Und das führt dann eben dazu, dass diese Verfahren dann häufig schnell eingestellt werden oder mit einer Verständigung beendet werden. Und das habe ich immer als ungerecht empfunden, weil vor dem Gesetz ja alle gleich sein sollen, ne? Steht in Artikel 3 Grundgesetz. Und das konnte ich aber jetzt als Staatsanwältin, die in die Hierarchie eingebunden ist, nicht ändern. Da war meine Aufgabe eben Einzelfälle zu bearbeiten, aber nicht das System zu verändern. Und da ich das aber wahnsinnig wichtig finde, habe ich jetzt sozusagen einen anderen Weg gefunden. Ich bin jetzt eben bei der Bürgerbewegung Finanzwende und nicht mehr im Staatsdienst und bemühe mich jetzt und setze mich eben mit vielen Bürger und Bürgerinnen ein, eben diese Rahmenbedingungen für die Justiz und auch für andere Behörden zu verändern, damit es eben nicht mehr so ein Kraftakt ist, diese Täter zur Verantwortung zu ziehen.
Und wenn Sie da vom Kraftakt sprechen, heißt das, dass durch politische Rahmenbedingungen auch dieser Kraftakt erst so hergestellt wird? Also liegt es da an der Struktur?
Ja, das liegt absolut an der Struktur. Also viele Behörden, und zwar in unterschiedlichen Ressorts, ne? Nicht nur die Justiz, auch die Polizei im Innenressort und die Finanzverwaltung leiden eigentlich unter ähnlichem strukturellen Problem. Zum Ersten, es ist viel zu wenig Personal in diesem Bereich eingesetzt. Also Behörden haben generell wenig Personal, aber in diesem Bereich Wirtschaftskriminalität ist es halt besonders schlimm. Zweitens sind Behörden meistens so strukturiert, dass sie ihr Personal häufig rotieren lassen. Die sollen immer alle Bereiche kennenlernen und so. Das ist auch in den Bereichen, wo man sich gut auskennt, gar kein Problem. Aber da, wo man besondere Fachkenntnisse erlangen muss, und die muss man sich in der Regel auch erst on the job sozusagen aneignen, da ist es natürlich total kontraproduktiv, wenn da das Personal schnell ausgetauscht wird, weil dann kommt man nie dazu, dass man eben handlungsfähig wird. Und auf der Gegenseite stehen einem da spezialisierte Anwaltsteams gegenüber. Das führt eben noch zu einer weiteren Schwächung. Dann gibt es schlechte technische Ausstattung und insbesondere auch keine einheitliche IT-Infrastruktur. Wir haben ja ein föderalistisches System in Deutschland und da hat nicht nur jedes Bundesland eigene Vorgaben, sondern sogar fast jede Behörde hat einen eigenen Datenschutzbeauftragten, die völlig unterschiedliche Entscheidungen treffen, sodass es mir zum Beispiel nicht möglich war, mit meinen vielen Ermittlungsgruppen in verschiedenen Bundesländern eine E-Mail an alle zu schreiben.
Also da ist schon rauszuhören, wie schwierig die Ermittlungsarbeit ist. Wir sprechen da über den größten Steuerbetrug der deutschen Geschichte bei der Cum-Ex-Affäre. Anne Brohilker ist heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Sie haben als in der Cum-Ex-Steuerbetrug zahlreiche rechtskräftige Urteile erstritten und haben dann als Ermittlerin im Sommer vergangenen Jahres hingeschmissen. Es schreiben ganz viele SWR1-Hörerinnen und Hörer, die Hochachtung vor ihrer Arbeit haben. Aber eins können dann viele eben doch nicht verstehen, warum sie hingeschmissen haben. Können Sie es nochmal erläutern?
Ja, also das Wort hingeschmissen, das gefällt mir eigentlich gar nicht, weil ich ja weiter daran arbeite, dass Wirtschaftskriminalität eben besser verfolgt werden kann. Nur jetzt mit anderen Mitteln. Ich habe jetzt ganz andere Möglichkeiten, mich eben dafür einzusetzen, dass die Rahmenbedingungen sich ändern. Und das erscheint mir mindestens so wichtig zu sein, wie eben Einzelfälle zu bearbeiten. Das machen ja auch noch viele Kollegen und Kolleginnen bei den Staatsanwaltschaften, ja auch in Köln noch. Ne, sind ja immer noch 36 Kollegen, die an diesen Fällen arbeiten. Aber die leiden eben an den schlechten Rahmenbedingungen. Und das muss sich dringend ändern, damit es überhaupt möglich ist, die Milliarden wieder reinzuholen.
Ja, und da braucht es eben dann auch eine Aufmerksamkeit. Hans Wesemann schreibt uns gerade, lieber verfolgt man den kleinen Bürgern, droht in amtlichen Schreiben mit drastischen Konsequenzen, anstatt mehr Personal in der Fahndung einzustellen und den kriminellen Strukturen Einhalt zu gebieten. Föderalismus lässt grüßen. Das würden Sie wahrscheinlich so unterschreiben, oder?
Ja, absolut. Ne? Mit den jetzigen Rahmenbedingungen sind wir gut in der Lage, kleine Fälle in den Griff zu kriegen. Ne? Das funktioniert gut. Aber eben mit den großen, komplexen Fällen, wo eben die Akteure im Ausland sitzen, Auslandsermittlungen erforderlich sind, wo die Verfahren langwierig sind, wo es stark gewährt wird. Das ist eben mit den jetzigen Strukturen so schwierig. Und deswegen haben wir eben den Salat, möchte ich mal sagen. Ne? Das habe ich ja mal so zusammengefasst. Die Kleinen fängt man, die Großen lässt man laufen. Das ist eben sozusagen die Situation, Stand jetzt bei der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität.
Und viele haben von Cum-Ex gehört. Aber vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen, um was es da ganz genau ging.
Also Cum-Ex und auch Cum-Cum, das gehört dazu, sind sogenannte Tax-Trades. Das bedeutet, das ist eigentlich gar kein richtiger Handel, sondern nur so inszenierter Handel. Und das sind vorher mit allen Akteuren abgestimmte Kreisgeschäfte, bei denen es eben nur darum geht, den Profit aus Steuerkassen zu generieren. Und bei Cum-Cum ist darauf gerichtet, dass man die Steuer gar nicht bezahlt. Und Cum-Ex zielt darauf ab, dass man sich die Steuer erstatten lässt, obwohl der Vordermann die gar nicht abgeführt hat.
Und viele denken ja so, ach komm, das ist nicht wirklich kriminell. So eine Haltung hat sich dahingehend ja auch entwickelt.
Ja, ich würde sagen nicht entwickelt, sondern das war natürlich lange die Erzählung der Branche, die das Problem massiv verharmlost haben, die man nur so getan hat, ob das ein ganz kleines Problem von wenigen schwarzen Schafen ist und also gar nicht so viel Schaden angerichtet hat, was einfach faktisch falsch ist. Das hat uns verdammt viel Geld gekostet. Und die auch eben so getan haben, als wäre das ein Schlupfloch, ne, so verniedlichende Begriffe genutzt. Dabei ist es einfach kriminell, denn das haben mittlerweile viele Gerichte bestätigt, auch die Obergerichte, ne, sowohl strafrechtliche Obergerichte haben das bestätigt, als wie auch Finanzgerichte. Also die Rechtslage ist ganz eindeutig, das war immer verboten.
Und Sie sagen, das hat uns verdammt viel Geld gekostet. Jetzt lässt sich gar nicht so richtig rausfinden, um wie viele Milliarden geht es denn da eigentlich?
Ja, das lässt sich nicht richtig rausfinden, weil wir noch nicht alle Fälle entdeckt haben. Das ist das sogenannte Dunkelfeld. Also das, was wir so in Statistiken sehen oder auch zählen können, das ist das Hellfeld der Kriminalität, also die erkannten Fälle. Aber die Forschung geht davon aus, dass es ein riesiges Dunkelfeld von nicht erkannten Fällen gibt. Und diesem kann man sich sozusagen nur durch Schätzungen nähern. Ne? Und für den Bereich Cum-Cum und Cum-Ex gibt es Schätzungen von Professor Spengel von der Uni Mannheim. Und der geht eben davon aus, dass uns Cum-Ex insgesamt 10 Milliarden Euro gekostet hat, was das schon enorm viel ist. Und Cum-Cum hat uns sogar noch mal dreimal so viel Schaden Gelder gekostet. Also es sind fast 30 Milliarden an Schaden, die er schätzt.
Und könnte man das nicht genau ermitteln, wenn es dabei ja um den Betrug der Kapitalertragssteuer geht? Und das müsste man doch über Finanzämter wirklich auf den Cent genau herausfinden können.
Ja, so einfach ist das nicht, weil wir ja, also offensichtlich nicht so einfach, weil wir ein föderalistisches System haben und eben viele Finanzämter für alles Mögliche zuständig sind, sowohl auf Länderebene als auch auf Bundesebene. Da gibt es auch die Behörde Bundeszentralamt für Steuern, die für Steuerausländer zuständig sind. Und die sind untereinander offensichtlich nicht richtig vernetzt. Jedenfalls gab es schon mehrfach Anfragen aus dem politischen Raum, kleine Anfragen und so weiter, die das angefragt haben, wie sieht es denn damit eigentlich aus? Kann man eigentlich erkennen, wie viel uns da in der Kasse fehlt? Und da kommt immer die Antwort, nee, das können wir nicht erkennen.
Anne Brohrhilke ist bei uns. Wir sprechen über den größten Steuerbetrug in der deutschen Geschichte, über den Cum-Ex und Cum-Cum-Ex, über die Affäre. Viele Fragen sind da weiter ungeklärt. Das Landgericht Bonn hat das Strafverfahren gegen den früheren Chef der Hamburger Warburg Bank eingestellt. Da musste sich zum ersten Mal die Spitze eines Finanzinstituts den Vorwürfen stellen. Dass dieses Verfahren eingestellt wurde, was hat das denn für eine Wirkung auf die Öffentlichkeit?
Ja, ich habe da viel Empörung wahrgenommen. Das wurde, glaube ich, so verstanden, dass die Justiz da wieder mal eingeknickt ist. Denn da gab es natürlich erheblichen Gegenwind. Also die Warburg Bank und auch der Angeklagte waren ja auch sehr medial vertreten, haben eben oft ihren Unmut über die Ermittlungen und so weiter kundgetan, haben auch alle Rechtsmittel eingelegt, die es überhaupt nur so gibt. Ja, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Es ist ja immerhin gelungen, trotz des ganzen Gegenwehrs und Wirbel, ihn anzuklagen, und das Verfahren ist auch eröffnet worden und es hat ja auch ein Gerichtsprozess stattgefunden. Und während des Gerichtsprozesses ist eben beobachtet worden durch das Gericht, aber auch durch die Staatsanwaltschaft, dass es dem Angeklagten nicht gut ging. Und auch seine Frau war ja zwischenzeitlich verstorben. Also das ist jetzt auch nicht völlig fernliegend, dass das auch was mit Menschen macht. Und deswegen ist er medizinisch begutachtet worden und da ist ihm rausgekommen, dass er nur ganz eingeschränkt verhandlungsfähig ist. Die Frage wäre dann gewesen, hätte man das Verfahren weiterführen können, wenn man nur eine Stunde am Tag verhandeln darf? Das wäre sicherlich möglich gewesen. Das Gericht hat aber so entschieden, dass das für ihn unzumutbar ist und deswegen das Ganze abgebrochen. Also ich finde, das ist eine juristisch vertretbare Entscheidung, aber ich kann auch schon verstehen, dass das, was das für eine Außenwirkung erzeugt hat.
Ja, bei der Warburg Bank geht es auch um die Rolle des ehemaligen Hamburger Bürgermeisters und Ex-Kanzlers Olaf Scholz. Welche Fragen sind denn da noch offen? Da können Sie jetzt wahrscheinlich ein ganzes Buch nochmal drüber schreiben.
Ja, ich darf natürlich dazu Interna, die ich eben aus den Ermittlungen weiß und die nicht öffentlich bekannt wird, auch nichts sagen. Leider wegen der dienstlichen Verschwiegenheitspflicht.
Ja, aber die Laptops sollten ausgewertet werden. Sie verschwinden dann aus dem Tresor und tauchen erst einige Zeit später wieder auf. Also inwiefern wurde da eine lückenlose Aufklärung behindert? Solche Fragen stellt man sich, wenn man Ihr Buch liest und wenn man auch diesen Skandal und diese Steueraffäre medial verfolgt hat.
Ja, also um die Laptop mit den E-Mails der Finanzverwaltung Hamburg ist ja sowieso die ganze Zeit schon riesiger Wirbel entstanden. Das war ja schon ein Kraftakt, die E-Mails überhaupt an den Untersuchungsausschuss zu liefern. Dann gab es viel Auseinandersetzungen. Das, was öffentlich bekannt ist, habe ich auch im Buch geschildert. Darüber hinaus darf ich ja nichts sagen. Aber auf jeden Fall war das schon eine ganz schöne Anstrengung, hat sich da über Monate hingezogen und hat ja auch viel Empörung seitens des Untersuchungsausschusses ausgelöst, dass die E-Mails eben nicht zeitnah überbracht worden sind. Und als sie dann endlich angekommen sind beim Untersuchungsausschuss, waren die Laptops sofort wieder weg. Das ist jedenfalls medial berichtet worden. Ne? Die Hintergründe kenne ich natürlich auch nicht, weil ich da ja auch nicht dabei war. Aber ja, also das wirkt natürlich von außen schon so, als ob es, naja, für viele Menschen eben Befürchtungen gab, was sich denn wohl in diesen E-Mails versteckt.
Ja, und haben Sie völlig frei arbeiten können? Haben Sie nicht, ist da schon rauszuhören. Aber es gab da eine Petition, die von 80.000 Menschen unterschrieben wurde, die gegen ihre Entmachtung protestiert hatten, dass ein Umbau in ihrer Hauptabteilung geben sollte. Was hat es da mit diesen Umbauten auf sich? Sie haben es eben schon mal kurz angedeutet.
Genau, also ich darf, wie gesagt, nur das dazu sagen, was öffentlich bekannt ist. Da ist aber einiges öffentlich bekannt, weil es dazu auch politische Nachfragen gab, eine große Anfrage zum Beispiel. Und ja, also die öffentliche Erklärung war, dass ich unbedingt Unterstützung bräuchte, weil ich die Organisation nicht im Griff hätte und ansonsten auch Mängel bestünden. Und von daher sollte mir ein Kollege an die Seite gestellt werden. Das wurde also sozusagen als Unterstützungsmaßnahme verkauft. Es wurde aber auch deutlich, und es ist auch in den Anfragen rausgekommen, dass diese Unterstützung weder von mir noch von meinem Behördenleiter, von meinem ursprünglichen Behördenleiter angefragt worden war. Es ist auch weder mit meinem Behördenleiter noch mit mir darüber gesprochen worden. Also das war eine Entscheidung, die sich auf ministerieller Ebene geformt hat und umgesetzt worden ist, gegen den Willen von uns beiden. Und dazu ist es dann nicht gekommen, ne? Also es sollte so gestaltet werden, dass die Hauptabteilung aufgespalten wurde in zwei Teile, die dann eben zwei unterschiedliche Leiter hätten. Die Generalstaatsanwaltschaft hat auch Befürchtungen geäußert, dass das eben das Konzept des einheitlichen Vorgehens eben zerstören würde, ne? Und dass deswegen wahrscheinlich zu befürchten wäre, dass die Ermittlungen erschweren würde und auch, dass es mich auch beschädigen würde, wenn man eben öffentlich diskutiert, was ich für angebliche Mängel habe, zu denen ich mich ja wiederum nicht öffentlich äußern darf, wegen der dienstlichen Verschwiegenheitspflichten. Ja. So, und dieses ganze Drumherum hat dann eben auch dazu geführt, dass eine Petition gestartet worden ist und entsprechende Unterschriften gesammelt worden sind. Und der öffentliche Druck hat dann offensichtlich auch zum Einlenken geführt, denn diese Entscheidung ist ja dann rückgängig gemacht worden und ist dann zunächst eben auf Eis gelegt worden, diese Entscheidung.
Das heißt, wenn es Aufmerksamkeit gibt, sprich einen öffentlichen Druck, dann kann man auch etwas an Strukturen verändern?
Ja, also das auf jeden Fall. Ne? Öffentlicher Druck also bedeutet ja, dass Bürger und Bürgerinnen zum Ausdruck bringen, dass sie mit irgendetwas nicht einverstanden sind. Und das ja, kann Politiker schon erreichen. Ne? In diesem Fall hat es eben auch den Justizminister erreicht.
Wir sprechen mit Anne Brohrhirker, ehemalige Oberstaatsanwältin in dem größten Steuerbetrug der deutschen Geschichte, Cum-Ex. Wir hatten eben kurz über die Warburg Bank gesprochen. Da war ja auch der ehemalige Bundeskanzler und Hamburger Oberbürgermeister Olaf Scholz mit verwickelt. Und aus Dingelsdorf schreibt uns jetzt Heide. Mich würde interessieren, wie glaubwürdig Frau Brohrhirker die Aussagen unseres ehemaligen Bundeskanzlers Scholz hielt, als er ermittelte, sich nicht zu erinnern. Als er mitteilte, sich nicht zu erinnern, so jetzt.
Ja, also ich erinnere mich nicht, ist eine Aussage, die man so als Staatsanwalt oder Staatsanwältin natürlich sehr häufig hört, ne? Weil es ist einfach eine juristisch sehr schlaue Einlassung, die kann man nämlich schlecht widerlegen, dass man sich tatsächlich erinnert hat. Also von daher ist das für mich jetzt nicht ein unübliches Verhalten eines Juristen, aber Olaf Scholz war ja nicht nur Jurist, sondern eben vor allen Dingen Politiker und in einem hohen Amt, und das, glaube ich, hat seiner Glaubwürdigkeit massiv geschadet. Weil das hat eben kein Mensch geglaubt. Da gab es ja auch Umfragen, ne?
Zumal es Einträge im Tagebuch gab, eben auch des Bankdirektors. Und es gab dann eben auch Einträge im Terminkalender des Oberbürgermeisters der Stadt Hamburg. Also es gab mehrere Gespräche. Die Glaubwürdigkeit kann man dann vermutlich schon anzweifeln.
Ja, ne? Also das hat jetzt die wenigsten Menschen überzeugt, dass man da so gar keine Erinnerung hat, zumal diese Treffen ja auch ungewöhnlich waren, weil das erste Treffen hat noch mit Zeugen stattgefunden, die beiden Treffen danach waren wirklich entre nous, ohne Zeugen, und das ist sehr ungewöhnlich. Na, also ich habe mich zum Beispiel, selbst ich, ne, als kleine Staatsanwältin, habe mich fast nie mit Anwälten alleine getroffen, weil man ja nie weiß, was sie hinterher dann, ne, was sie verstanden haben, ja. Und ob dann hinterher vielleicht irgendwo Gesprächsergebnisse falsch kommuniziert werden. Deswegen ist es auch bei der Staatsanwaltschaft üblich, dass man solche Gespräche eben zu zweit wahrnimmt.
Was glauben Sie denn, wird dieser Skandal jemals komplett aufgeklärt werden können?
Ja, ich hoffe das, ne? Also das ist eigentlich die Pflicht des Staates, denn wir haben Legalitätsprinzip. Das bedeutet, Staatsanwaltschaften müssen den Verdachtsmomenten nachgehen. Die sind verpflichtet dazu. Die können nicht einfach sagen, ich kann gerade nicht. Also von daher ist es erstmal Pflicht des Staates, und es ist auch eigentlich Pflicht von Vorgesetzten, dafür zu sorgen, dass eben die gesetzlichen Aufgaben erfüllt werden können. Also dass zum Beispiel genügend Personal da ist. Und deswegen hoffe ich, dass die Kollegen, die da jetzt noch dran arbeiten, eben immer noch genügend Rückendeckung haben und auch genügend Unterstützung haben, dass sie eben diese Fälle bearbeiten können.
Wobei es ja so scheint, wenn Olaf Scholz sagt, ich erinnere mich nicht, scheint er damit durchzukommen.
Ja, in dem Fall ist ja jetzt der Untersuchungsausschuss auch abgeschlossen in Hamburg, ne? Und ja, es ist das politische Ergebnis des vom SPD geführten Untersuchungsausschusses war eben, da war nichts. So, also nach den Maßstäben hat er das erreicht, was er erreichen wollte. Die Frage ist, ob ihm das sozusagen Restdeutschland geglaubt hat und ob das nicht insgesamt auch die Glaubwürdigkeit von Politikern massiv untergräbt.
Vielleicht muss man auch da ein System hinterfragen, wenn ein Untersuchungsausschuss SPD geführt ist, wie Sie gerade sagen, und um denjenigen, um den es da geht, ein SPD-Parteibuch hat. Wie wirksam kann ein Untersuchungsausschuss sein?
Ja, also das fragt man sich in dem Fall wirklich, ne? Das ist natürlich ein politisches Mittel, ein Untersuchungsausschuss. Also deswegen ist das jetzt nicht ganz vergleichbar mit einer Ermittlungsbehörde, die ja auch, wie gesagt, ans Legalitätsprinzip gebunden ist, sondern es ist eben ein politisches Handlungstool sozusagen. Aber die Besonderheit dieses Untersuchungsausschusses war eben die, dass sie einen Arbeitsstab hatte, der eben auch nur befugt war, in die Akten zu schauen. Die anderen Mitglieder des Untersuchungsausschusses hatten gar nicht so die direkte Akteneinsicht. Das war eben Sache des Arbeitsstabes, in dem man paritätisch besetzt war.
Und aber auch da bleibt einem ja der Mund eigentlich offen stehen, wenn man das hört.
Ja, ne, also das hat mich auch alles gewundert, ehrlich gesagt. Aber es ist eben so niedergeschrieben in der Hamburger Verfassung und in deren Gesetzen. Und dieser Leitungsstab wurde dann ausgerechnet auch noch von der SPD geführt. Und das ist natürlich ja eine unglückliche Situation, ne? Wenn man die Ermittlungen gegen sich selber leiten soll.
Ermöglichen unsere Strukturen Betrug und Korruption?
Sie machen es zumindest leicht. Also wenn wir jetzt wieder auf die gesetzliche Ebene zurückgehen, also auf die behördlichen Strukturen, ne, da sind die eben sehr schwach aufgestellt. Das müsste alles nicht so sein, man kann das ändern. Ne? Und von daher empfehle ich ja auch sehr, dass man das eben mal in den Blick nimmt und sagt, Mensch, da wollen wir haben im Gesetz stehen und im Grundgesetz stehen, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Und das ist auch der Anspruch, den sollen wir auch durchsetzen, weil dann müssen wir die Strukturen ändern.
Anne Brohr-Hilker ist bei uns, Sie haben als Oberstaatsanwältin im Cum-Ex-Steuerbetrug zahlreiche rechtskräftige Urteile erstritten. Aus Tamm schreibt uns jetzt gerade Udo Basner und sagt, dieser Steuerskandal ist in erster Linie ein Bankenskandal. Dort sitzen die Kriminellen. Politiker-Bashing SPD ist zwar publikumswirksam, lenkt aber vom Thema ab. Was sagen Sie?
Ja, es ist richtig, dass die Täter eben im Bankenbereich vor allen Dingen sitzen. Ne? Da sind ja auch schon viele von verurteilt worden. Aber das, was wir gerade besprochen haben, war ja, ja die Abläufe rund um Olaf Scholz. Und da geht es ja gerade darum, dass eben aus dem Bankenbereich das Gespräch gesucht wurde mit politischen Entscheidungsträgern. Also das ist jetzt der Aspekt, über den wir gesprochen haben, dass eben die Täter auch versuchen, über die Beeinflussung der Politik ihre Interessen durchzusetzen. Und zwar oft an Recht und Gesetz vorbei.
Und dass dann viele Millionen, die von der Politik eigentlich gefordert werden müssten, weil es ja Steuergeld ist, nicht gefordert wurden von der Politik. Also gibt es durchaus auch Politikerinnen und Politiker, die in diesen Skandal verwickelt sind.
Ja, also das war jetzt ein konkreter Fall. Da kennen wir ja auch die Abläufe, ne? Etwas weg von der speziellen Kriminalität. Es ist einfach ein Problem, dass die Finanzlobby sehr stark vertreten ist. Sie stellt andere Lobbys in den Schatten. Das sieht man am Lobbyregister, das es seit ein paar Jahren gibt. Die ist besonders stark ausgestattet in puncto Budget und Personal. Hat also wahnsinnig viele Leute im Einsatz, die eben profitgeleitete Interessen vertreten und die dann eben die politischen Entscheidungsträger auch versuchen zu beeinflussen. Und zwar jetzt nicht, indem sie mit dem Bündel Geldscheine wedeln oder so, sondern indem sie Geschichten erzählen. Und gerade da, wo es fachlich sehr komplex wird, ne? Nicht jeder ist ja Finanzmarktexperte, muss er auch gar nicht sein, aber da ist man natürlich besonders anfällig für solche Geschichten und die wirken dann eben auch. Ne? Also der als erster eine treffende Geschichte oder eine plausible Geschichte erzählt, das prägt sich dann ja ein. Und dann ist man erstmal vorgeprägt und beeinflusst.
Ist das denn auch eine Geschichte, da immer vom Schlupfloch gesprochen wurde?
Ja, das war eine ganz typische Geschichte und eine, die wahnsinnig gut funktioniert hat. Also jahrelang ist ja behauptet worden, Cum-Ex wäre eine Gesetzeslücke und noch niedlicher klingt ja Schlupfloch. Das lese ich heute noch manchmal. Und das war eine typische Geschichte der Branche, die das Ganze wahnsinnig verharmlost hat, weil es klingt ja viel cleverer, durch ein Loch im Zaun zu schlüpfen, als über den Zaun drüber zu springen. Das wäre nämlich kriminell, ne? Über die Gesetze sich hinweg. Nun haben aber Gerichte entschieden, und zwar unisono, dass das Ganze illegal war. Das heißt, sie sind über den Zaun drüber gesprungen. Und das, auf der einen Seite ist also dieses Verhalten verharmlost worden. Es ist sogar noch als clever dargestellt worden. Und es hat auch so zu einer Schuldumkehr geführt. Ne? Es hat dann gesagt, ja, aber wir waren ja nur clever und der Staat ist selbst schuld, dass er ein Schlupfloch gelassen hat, was überhaupt nicht stimmte. Viele Politiker haben dann jahrelang auch die Lösung an der falschen Stelle gesucht, wegen dieses Narrativs. Sie haben immer versucht, das Ganze durch Gesetze zu lösen. Dabei, Kriminalität besteht ja gerade daran, dass man Gesetze missachtet. Das heißt, durch neue Gesetze kann man dem ja nicht begegnen, sondern man muss die Gesetze kontrollieren können. Die Verwaltung muss stark genug sein, die Gesetze zu kontrollieren.
Das heißt, die Gesetze existierten schon, aber sie wurden im Grunde nicht angewendet.
Ja, es konnte nicht kontrolliert werden, ob sie eingehalten werden.
Und jetzt mal zu dem Auftreten auch von Täterinnen, von Anwältinnen und Anwälten. Wie haben Sie das erlebt als ermittelnde Staatsanwältin?
Ja, also war schon eine sehr große Arroganz zu spüren, sowohl seitens der Täter als auch seitens der Anwälte. Das ist auch so ein bisschen deren, Markenkern, ne? Strategie, ne? Dass man eben versucht, durch fachliche Überlegenheit zu suggerieren, was oft gar nicht der Fall ist, weil Steuerfahnder häufig auch sehr, sehr fachlich gut ausgebildet sind und sich da gar nicht verstecken müssen. Aber wenn man dann eben Menschen gegenübertritt, die eben sehr arrogant tun und auch teure Statussymbole ausbreiten, ne? Das ist gerade bei Männern oft so ein Punkt, dass dann auch registriert wird, der hat eine dicke Armbanduhr, ne? Oder Manschettenknöpfe oder fährt mit einem dicken Auto vor oder so. Und das schüchtert dann tatsächlich oft Menschen aus der Verwaltung, die nicht so viel Geld haben, ne, ein. Also das ist schon wirksam.
Sie haben gerade Männer angesprochen. Gibt es da eigentlich ein Geschlechterverhältnis, Männer und Frauen? Wie war das bei Täterinnen und Ermittelnden?
Ja, also das waren fast ausschließlich Männer, so sowohl auf Seiten der Täter als auch auf Seiten der Anwälte. Das sagt auch die kriminologische Forschung, dass Wirtschaftskriminalität also weit überwiegend durch Männer begangen wird und nicht durch Frauen. Interessanterweise auch, seitdem mehr Frauen in Führungspositionen sind, hat sich das Verhältnis trotzdem nicht geändert. Also das ist eine typische Männersache offensichtlich.
Anne Brohrhilke heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Wir wollten über die Ermittlungsarbeit sprechen in der Cum-Ex-Steueraffäre. Wie waren Sie als Ermittlerin ausgestattet? Wie sah da Ihre Möglichkeit aus?
Also zunächst sehr bescheiden. Ich hatte zunächst ja auch erst nur einen Fall 2013. 2016 hatte ich dann auch erst drei Fälle. Dann wurden Datenträger in Nordrhein-Westfalen angekauft mit ganz vielen Cum-Ex-Fällen. Da wurde es plötzlich viel mehr. Und wir hatten aber immer nur noch wenige Kollegen. Das hat eine ganze Weile so angehalten. Also waren wir viel zu wenig und konnten eben auch die Fälle nicht so verfolgen, wie man es eigentlich angehen müsste. Und erst als wir einen neuen Justizminister bekamen in Nordrhein-Westfalen, nämlich Peter Biesenbach, da haben wir dann erheblich mehr Personal bekommen. Das war aber erst so ab 2020/21 und erst da konnten wir dann zum Beispiel systematisch die Banken durchsuchen. Da haben wir dann jeden Monat eine Bank durchsucht mit einem Personalansatz so von 150 Personen. Also sieht man schon, was das für ein wahnsinniger Aufwand ist, ne? Und das konnten wir einfach vorher nicht machen, weil wir die Manpower nicht hatten.
Aber das heißt, wir haben ja eben, da haben die Hörer gesagt, ja, das ist reines Politiker-Bashing und so weiter. Ja, die Politik kann durchaus auch die Maßnahmen schaffen für gute Ermittlungsarbeit.
Absolut. Das hat Peter Biesenbach tatsächlich gemacht. Also er hat auch, und das noch nicht mal, weil er jetzt irgendwie vorgeprägt war, sondern er hat sich zu Beginn seiner Amtszeit einen Überblick verschafft, was so los ist in seinen Gerichtsbezirken und ist dann eben schnell darauf gekommen, dass wir so viele Cum-Ex-Fälle bei der Staatsanwaltschaft Köln hatten und hat dann das gemacht, was man eigentlich vom Minister auch erwarten sollte. Er hat nämlich sich darum gekümmert, dass diese Verfahren auch wirklich geführt werden konnten und hat zum Beispiel Fragen gestellt, wie wollen Sie das denn machen mit vier Mann? Also wie wollen Sie es in den Griff kriegen? Ne? Und da haben wir auch gesagt, ja, das geht so nicht. Und deswegen hat er uns da auch mehr Personal gegeben, hat seinen Gestaltungsspielraum genutzt und dann ging es auch wirklich.
Und wie ging das denn? Sind Sie dann in eine Bank reingegangen und haben gesagt, so jetzt hier Schluss mit der Arbeit, wir kontrollieren oder wie sieht sowas aus?
Ja, so ungefähr. Ne? Also wir haben natürlich dann auch einfach durchs Doing immer mehr gelernt, wo sind Unterlagen. Ne? Also ich habe sowieso von Anfang an den Ansatz verfolgt, dass Banken genauso zu durchsuchen sind wie jedes andere Unternehmen, was nicht so unbedingt üblich ist in der Praxis. Da schreckten dann viele Kollegen auch vor zurück, ne? Vor dem zu erwartenden Gegenwind. Das haben wir aber nie so gehalten. Ich habe ja auch mit dem Landeskriminalamt ermittelt, die hatten auch keine Beißhemmung. Und am Ende hat sich halt so eine Routine herauskristallisiert, dass ich als erstes erstmal einen Gebäudeplan besorgt habe, um zu schauen, wo sind Tresore, wo sind Stauräume, wo sind Kellerräume, wer ist in welchen Abteilungen, wo müssen wir hin, ne? Dass wir das dann ziemlich strategisch geplant haben und auch möglichst schnell und effektiv überall da waren, wo wir hin wollten und uns auch darum gekümmert haben, dass wir zum Beispiel externe Archive identifiziert haben, wo noch Akten sein konnten und uns auch um die Daten gekümmert haben, die ja in der Regel nicht in Deutschland liegen, sondern eben im Ausland. Und da mussten eben viele sogenannte Datengespräche geführt werden. Wo sind eigentlich die Daten? Welche Technik steckt dahinter und so?
Wie waren die Reaktionen in der Bank, wenn Sie da aufgetaucht sind?
Ja, am Anfang war sie natürlich wahnsinnig überrascht, dass wir da auftauchten, auch mit Polizei und so. Das ist in Banken überhaupt nicht gewohnt, weil viele Kollegen, wie gesagt, davor zurückschrecken, Banken zu durchsuchen. Da werden in der Regel nur Gespräche geführt und darum gebeten, dass sie selber die Beweismittel raussuchen, was natürlich auch verhandlich, dass das nicht so wahnsinnig effektiv ist. Keiner liefert sich selbst ans Messer. Ja. Ne? Und deswegen war am Anfang da schon große Überraschung. Aber im Laufe der Zeit hat sich natürlich rumgesprochen, wie wir ermitteln. Das heißt, hinterher waren die im Grunde genommen nicht besonders überrascht, dass wir dann da auftauchten. Ne?
Haben die sich versucht zu wehren? Wie sieht sowas aus?
Ja, teilweise. Also es war unterschiedlich. Manche Banken haben tatsächlich kooperiert und auch tatsächlich von sich aus auch ein Bemühen gehabt, selber aufzuräumen. Das waren allerdings die wenigsten. Also die meisten standen denen eher so passiv gegenüber und ein paar wenige haben sich richtig massiv gewehrt. Also es gab einige Situationen, die beschreibe ich auch im Buch, die sehr rau waren, auch so ein bisschen für mich unangenehm, ne, dass da die Emotionen sehr angestachelt wurden durch die Anwälte. Das heißt, die Banker waren höchst empört und rannten dann mit rotem Kopf rum und wurden dann auch mal übergriffig, ne? Haben mich mal so am Arm gefasst oder so. Und das war mir dann auch etwas unheimlich. So habe ich dann immer Polizei mitgenommen, die dann eben auch Waffen tragen, um sich da einfach persönlich auch abzusichern.
Wie war das? Hat man da als Frau eine andere Rolle, als wenn man da als Mann auftaucht?
Ja, also meine berufliche Rolle ist natürlich die gleiche. Ich habe die gleichen Rechte und Pflichten wie Männer, ne? Aber es ist eben nicht so üblich. Gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität sind auch seitens der Behörden eher Männer im Einsatz, ne? Also von daher waren das auch die Anwälte und auch die Banker nicht so gewohnt, dass ich eben als Frau die Entscheidungen traf. Das waren sie nicht so gewohnt. In ihrem Umfeld sind Frauen eher so die Zuarbeiter gewesen, ne? Und ich bin ja auch so von meiner Statur eher klein und bin auch nicht so ein lauter Typ. Also das hat dann oft Irritation ausgelöst, die ich aber dann auch häufig einfach genutzt habe. Weil dieser Moment, wo dann irgendwie sich am Kopf gekratzt wurde und gedacht wurde, huch, was passiert hier, den hatte ich dann schon genutzt, um meine Leute dahin zu buxieren, wo sie hin sollten.
Anne Brohr-Hilker ist bei uns. Sie engagieren sich jetzt bei der Bürgerbewegung Finanzwende, ein eingetragener Verein. Wie können sich die Menschen da engagieren? Das sind viele Fragen, die auch von Hörerinnen und Hörern kommen. Was kann man da machen?
Also man kann uns unterstützen in jeglicher Hinsicht. Ne? Man kann Fördermitglied werden und mit 5 Euro ist man schon dabei. Man kann natürlich auch mal spenden oder eben auch einfach Aktionen unterstützen. Wenn wir zum Beispiel dazu aufrufen, Petitionen zu unterschreiben oder E-Mails an Politiker zu schreiben, solche Dinge. Ne? Und wenn man sich einfach mal darüber informieren möchte, dann kann man zum Beispiel mal in unseren Newsletter gucken oder den auch abonnieren. Dann kriegt man einfach einen Überblick, was wir für Themen bearbeiten und wo man sich dann auch einbringen kann. Und das finde ich einfach auch wichtig, ne? Für die Zivilgesellschaft. Die hat eben auch jenseits von Wahlen eine Stimme.
Glauben Sie denn, mit der jetzigen Arbeit mehr erreichen zu können als mit der früheren?
Ja, ich habe jetzt ganz andere Mittel, ne? Ich habe jetzt das Mittel der Öffentlichkeit sozusagen und kann eben erstmal Probleme deutlich ansprechen und auch Lösungsvorschläge machen und eben dann dafür sorgen, dass wir mit eben möglichst vielen Bürger und Bürgerinnen eben die Stimme erheben und dann ordentlich Druck erzeugen, damit es eben politische Veränderungen gibt. Und dass Politiker das auch durchaus aufnehmen und nicht nur blind und taub sind, das zeigt ja der Erfolg unserer Kampagne, dass wir die Aufbewahrungsfristen, die sollten ja verkürzt werden, das hatten wir kritisiert und das wird jetzt ja tatsächlich wieder zurückgenommen, weil wir eben deutlich gemacht haben oder ich auch deutlich gemacht habe, was das für Auswirkungen auf die Cum-Cum-Verfolgung zum Beispiel hatte. Ne? Dann wären die 30 Milliarden, die da im Raum stehen, nämlich weg gewesen.
Es ist von vielen Hörerinnen und Hörern rauszuhören, na ja, das Vertrauen in politische Systeme, das ist verloren gegangen. Ihnen ist rauszuhören, das haben Sie noch nicht verloren.
Nee, das habe ich auch nicht verloren. Also ich hatte ja in meiner ganzen Zeit immer mal wieder Phasen, wo ich nicht unterstützt worden bin und wo ich auch unterstützt worden bin. Zum Beispiel in der Zeit, als Peter Biesenbach Justizminister war. Und auch jetzt habe ich den Eindruck, ich habe jetzt auch mit vielen Politikern aus allen demokratischen Parteien gesprochen, die eigentlich hinter der Kulisse des politischen Betriebs auf mich alle den Eindruck machte, dass sie ernsthaft überlegen, wie sie gestalten können und auch wirklich auf der Suche nach Lösungen sind.
Und zur Gestaltung machen Sie direkt Vorschläge. Sie haben Forderungen aufgestellt. Forderung Nummer 1.
Ja, dass wir zum Beispiel in diesem Bereich mehr Personal einsetzen. Das kann auch, muss nicht neues Personal sein. Das kann auch einfach, die Behörden können sich anders organisieren in der Binnenstruktur. Ne? Also zum Beispiel aus den ganzen Hierarchieebenen Personal mal in den Bereich setzen, wo gearbeitet wird. So, weil der ist einfach sehr schwach und sehr unterbesetzt. Ganz wichtig finde ich, weil es ein Riesenproblem ist, dass sich in unserem föderalistischen Behördengeflecht, das stimmt man sich kaum ab in der Praxis. Das ist technisch kaum möglich, aber es ist einfach so eine Kultur, dass man nicht miteinander spricht, nichts nach außen trägt. Und das ist natürlich fatal da, wo es um spezielles Fachwissen geht. Und das könnte man besser organisieren, wenn man zum Beispiel eine Stelle auf Bundesebene schaffen würde. Gerade bei international organisierter Kriminalität, wo die Akteure im Ausland sitzen, wäre es für eine Bundesstelle viel einfacher, eben diese Kontakte auch ins Ausland zu halten, um schneller zu ermitteln. Das heißt, eine kleine, schlagkräftige Truppe könnte dann damit mehr erreichen.
Das ist schon Forderung Nummer 2, die Sie da nämlich aufstellen. Forderung Nummer 3 scheint allerdings schwierig. Das ist nämlich Punkt Finanzlobby.
Ja, also da sollten wir sensibler sein und sensibilisierter sein, dass uns die Finanzlobby eben gerne Geschichten erzählt. Und man sollte durchaus hinterfragen und sich nicht von der vermeintlichen Fachautorität blenden lassen, ne, von goldenen Visitenkarten blenden lassen, sondern einfach hinterfragen, kann das denn sein, was sie uns da erzählen, haben die vielleicht auch ein Interesse dabei.
Ja, es wurde über Jahre verharmlost. Und dann Forderung Nummer 4, Steuerhinterziehung ist ein Verbrechen. Was für Vorschläge haben Sie da?
Ja, Steuerhinterziehung sollte nicht milder behandelt werden als zum Beispiel Sozialhilfebetrug. Ne? Beides ist sehr ähnlich vom Straftatbestand her. Beides ist eine Täuschung der zuständigen Stelle und uns entsteht ein Schaden in unser aller Portemonnaie. Bei Steuerhinterziehung entstehen allerdings viel höhere Schäden und trotzdem sind die Strafen in der Praxis niedriger und vor allen Dingen fehlt der Steuerhinterziehung ein sogenannter Verbrechenstatbestand. Der bewirkt, dass bei wirklich gravierenden Fällen keine schnellen Einstellungen mehr erfolgen können gegen kleine Geldbußen. Das ist im Betrugsbereich so geregelt. Da gibt es das, aber komischerweise gibt es das nicht bei Steuerhinterziehung.
Nur müsste es nicht auch Finanzminister geben, die für Steuerbetrug gerade stehen?
Ja, absolut. Also das dürfen wir alle nicht vergessen, dass es eigentlich gesetzlich auch so geregelt ist, ne? Dass Finanzminister wie alle Fachminister für die ihnen zugeordnete Verwaltung, in dem Fall der Finanzverwaltung, fachlich verantwortlich sind. Die leiten die Verwaltung, die können sie auch lenken. Sie müssen nicht nur gucken, dass sie rechtmäßig arbeiten, sondern sie können auch die Zweckmäßigkeit prüfen, ne? Also machen die eigentlich das Richtige, setzen die richtigen Schwerpunkte. Man kann Zielvereinbarungen machen. Also da ist sehr, sehr, sehr viel Gestaltungsraum möglich und daran müssen wir uns alle mal erinnern. Wenn wir dann solche Nachrichten hören, dass uns halt jedes Jahr möglicherweise 100 Milliarden durch Steuerhinterziehung verloren gehen, was ja ein Irrsinnsbetrag ist, wenn wir das Geld hätten, wie einfacher wäre dann auch der politische Gestaltungsspielraum hier in Deutschland, auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu sorgen. Und dafür sind nun mal direkt die Finanzminister zuständig, dass das nicht passiert. Also da sollte sich eigentlich sofort die Frage anschließen, was tun sie denn dagegen?
Ja, heute wird über den Haushalt 26 abgestimmt im Bundestag, also die 180 Milliarden Sondervermögen, da hätte man schon mal einen großen Batzen, den man dann davon verwenden könnte. Aber gibt es da Länder, wo Sie sagen, ja, da ist das gut geregelt, da könnten wir uns was abgucken? Also es gibt ja manchmal schon Strukturen, die besser sind. Wo müssen wir da genau hingucken?
Ja, also die zentral organisierten Staaten haben es natürlich etwas einfacher, ne? Die zum Beispiel in Frankreich, da gab es eine große Presseberichterstattung 2018, dass die auch schwer geschädigt worden sind durch Cum-Ex. Und da hat die Nationalversammlung gleich entschieden, oh, da wollen wir was gegen tun. Da fordern wir den Staat auf, tu was dagegen. Und es ist dann auch gemacht worden. Es ist die zentrale Staatsanwaltschaft mit den Ermittlungen beauftragt worden. Die hat dann immer alle Banken durchsucht. Also es ist natürlich etwas einfacher in der Organisation. Und deswegen plädiere ich ja auch dafür, dass wir eben so eine Stelle auf Bundesebene kriegen, damit wir einen klaren Adressaten haben, nämlich die Bundesebene, und dann eben mit einer kleinen Gruppe auch mehr erreichen können.
Wobei kritisiert wurde von Hörerseite jetzt heute Vormittag vielfach, ja, das ist zu schwierig, die Weisungsbefugnis. Also da man dann ja als Staatsanwältin abhängig ist vom Justizministerium. Sehen Sie das auch so kritisch?
Nee, das sehe ich gar nicht kritisch, weil wir brauchen ja eine zuordnenbare Verantwortlichkeit. Und das sind dann eben die Fachminister, ne? Wenn also etwas in der Verwaltung schief geht und der Fachminister hat davon Kenntnis, dann ist er dafür letztendlich verantwortlich. So ist das gesetzlich geregelt. Und andererseits muss er natürlich auch Vorgaben machen können, dass das eben auch alles sozusagen gut funktioniert. Also da bin ich gar nicht so kritisch. Ich bin natürlich gegen rechtswidrige Weisungen, gegen politisch motivierte Weisungen. Das ist nicht zulässig. Das werden wir aber nur kontrollieren können, wenn dieser gesamte Apparat Verwaltung transparenter wird, als er jetzt ist. Jetzt ist er völlig intransparent. Man kommt dann nach dem Informationsfreiheitsgesetz kaum weiter, weil es viele Ausnahmen gerade für den finanziellen Bereich ist, was ja gar nicht einzusehen ist, weil das ist ja nun besonders für uns interessant, was mit unseren Geldern passiert. Also da sind wir gesetzlich unglaublich schwach, was das Informationsfreiheitsgesetz betrifft. Und es gibt eben auch keine externe Stelle, die die Funktionalität und die Aufgabenerfüllung der Verwaltung überhaupt kontrolliert.
Und da ist Ihre Hoffnung, über eine Bürgerbewegung Finanzwende etwas zu erreichen?
Richtig, ne? Also da müssen wir uns sozusagen, wir Bürger und Bürgerinnen, müssen uns da eine Stimme geben und müssen diese auch erheben und das einfordern von Politikern.
Anne Brohrhilker ist bei uns in SWR1, Leute. Sie haben ermittelt im größten Steuerbetrug der deutschen Geschichte, im Cum-Ex und Cum-Cum-Ex-Skandal. Welche Ihrer persönlichen Eigenschaften waren denn da ganz besonders wichtig?
Ich glaube, meine Hartnäckigkeit. Ich lasse mich nicht so schnell einschüchtern, ne, von Gegenwind. Das hat, glaube ich, echt geholfen. Und ich war auch immer einfach sehr neugierig. Deswegen hat mich auch das Ganze, dass es sehr anstrengend war und so, nicht so abgestreckt, weil ich wollte einfach wissen, wie sie es gemacht haben.
Sind Sie jemand, der von Kind auf schon Detektivgeschichten und so etwas gelesen hat? Wie ist das bei Ihnen?
Absolut, doch, doch, doch. Das hat mich immer auch als Kind schon interessiert. Mich haben als Kind schon immer gesellschaftspolitische Themen interessiert. Meine Mutter war Lehrerin für Sozialwissenschaften und Politik und sie hat ein großes Arbeitszimmer und da habe ich immer drin gesessen und alles Mögliche gelesen, weil ich das einfach sehr interessant fand.
Wie haben Ihre Eltern dann die Ermittlungen verfolgt? Da waren Sie ja wirklich auch medial präsent.
Mhm. Ja, die fanden das natürlich auch spannend, ne? Also klar, sind natürlich immer stolz auf ihre Tochter.
Ja, aber wenn man dann jetzt hört, Ermittler werden dringend gebraucht. Sie schreiben, dass der Deutsche Richterbund im März gemeldet hat, dass mehr als 900.000 unerledigte Fälle auf den Schreibtischen von Staatsanwälten liegen. Sie machen jetzt weiter in der Finanzwende, aber wie ist es mit dem Nachwuchs bei dieser Arbeit?
Ja, also ich hoffe, dass die Behörden eben noch genügend Nachwuchs finden. Ne? Generell haben wir ein demografisches Problem. Das heißt, wahrscheinlich kommt unten weniger rein, als oben rausgeht durch Pensionierungen. Also muss eigentlich der Staatsdienst auch attraktiver werden, als er jetzt ist. Ne? Also das sollte auch bedacht werden, dass man einfach ein bisschen auf die Ausstattung achtet. Denn das macht ja auch was mit Menschen in den Systemen, wenn die eben in, ich sag mal, abgerockten Räumlichkeiten sitzen, ne? Und kein Geld für Kulis da ist oder so. Also da glaube ich, das habe ich bei anderen Staatsanwaltschaften in Europa, mit denen ich viel zusammengearbeitet habe, anders erlebt. Also die waren alle deutlich besser ausgestattet und auch auf mich machten sie auch motivierteren Eindruck als oft Kollegen, die ich so erlebt habe, die einfach oft durch die Rahmenbedingungen frustriert sind.
Das müsste man als erstes, wenn Sie es ändern könnten, was würden Sie an den Rahmenbedingungen als erstes ändern?
Ich würde vor allen Dingen erstmal schauen, dass sozusagen die Arbeit erledigt werden kann. Ne? Also, dass das Personal dahin geht, wo es am meisten gebraucht wird. Und das würde wahrscheinlich bedeuten, dass es ein bisschen aus den Hierarchiestufen weggeht in die operative Ebene, dass einfach die Aufgaben besser erfüllt werden können. Ich finde total wichtig, dass sich die Wissensträger vernetzen, dass einfach über die Behörden hinaus die Leute, die Erfahrung haben, auch miteinander in Kontakt kommen, damit das Wissen nicht verloren geht. Das würde ich ändern. Und wie gesagt, eine Bundesstelle finde ich total wichtig, um eben diese gravierenden Fälle auch in den Griff zu kriegen. Das sind alles strukturelle Änderungen, die man machen könnte.
Wie ist es Ihnen denn ergangen, als Sie da pragmatisch und lösungsorientiert aufgetaucht sind?
Ja, das ist manchmal ein bisschen auf Irritationen gestoßen, weil traditionellerweise Entscheidungen entlang der Hierarchiestufen getroffen werden. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es in den Ebenen entschieden wird, wo die meiste praktische Erfahrung besteht. Ne? Die ist ja mehr unten. Also da unten
bei den Machern.
Ja, bei den Machern. Ne? Und das führt dann eben manchmal auch zu drolligen Entscheidungen. Und ja, wenn dann eben Initiative kam von unten, dann konnten manche Vorgesetzte damit umgehen, manche aber auch nicht.
Okay, also auch das wäre noch ein Punkt, an dem man arbeiten könnte.
Absolut.
Und wir könnten noch viel besprechen. Ich sage also danke für den Besuch heute Vormittag, Anne Brohäger.
Danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.